Hallo, lieber Ra, schön wieder mal mit dir zu sprechen. Ich bin schon ganz aufgeregt, ich habe so viele Fragen.
Und du bist gut darin, sie zu stellen. Sei dir bewusst darüber, Erkenntnis kommt durch Fragen. Eure Fragen sind wichtig, denn sie führen euer Licht an, das sich zeigt und sich erhellt und immer mehr wird wie wir. Entspannt euch und genießt. Seid bereit, in den Aufstieg zu gehen. Wir lieben euch. Wir sind Ra. Wir sind bereit zu kommunizieren.
Danke. In mir schlummert schon seit einiger Zeit ein Themenkomplex, den ich nicht so richtig auf den Punkt bringen kann und der mir auch immer wieder schwerfällt, in einer konkreten Fragestellung zu äußern. Aber ich versuche es mal zu umschreiben. Wir haben Perspektiven, unendliche Perspektiven auf das eine. Jeder empfindet seine Perspektive als Wahrheit. Bleiben wir mal ganz weltlich. Da gibt es links und rechts, liberal und autoritär, sozialistisch, kapitalistisch, pro-Elektro oder pro-Verbrenner, Impfbefürworter und Gegner. Es gibt Menschen für und gegen Atomkraft, pro-Israel, pro-Palästina, Weidel oder Wagenknecht, Team Jacob oder Team Edward. Eine Synthese scheint unmöglich, obwohl, wenn man sich öffnet, jede Seite scheinbar konstruktive und logische Schlussfolgerungen ziehen kann und sich seiner eigenen Wahrheit sicher ist. Es ist, als ob man wählt. Man muss wählen, wobei keine dieser Seiten grundlegenden Anspruch auf absolute Wahrheit hat, sondern sich oft einfach nur für eine Schlussfolgerung entscheidet. So nach dem Motto, in diesem Licht möchte ich stehen und verneine alle anderen Sichtweisen. Es scheint mir zu einfach zu sein, einen unvollkommenen Standpunkt einzunehmen, ohne wirkliches Zuhören, welches auch so ein bisschen auf die Gedanken und Bedürfnisse des anderen Standpunkts eingeht. Alles hat Relevanz, alles ist gleichwertig oder gleichgültig. Ich verstehe, dass diese Polarisierung Bewegung, Reibung und Fortschritt beinhaltet, wie warme und kalte Luftschichten und dass die Natur den energiestabilsten Zustand in Homöostase, den ausgeglichenen Kräfteverhältnis sucht, ohne dabei grundsätzlich die Polarisierung zu verlieren, um so ein Spannungsverhältnis, sag ich mal, zu halten. Dieses Prinzip scheint mir auch auf menschliche Ansichten zuzutreffen. Was ich vielleicht suche, ist die Metaebene, also den Blick auf die Synthese. Die geistige Welt feiert womöglich diese Gegensätze, weil sie einen Entwicklungskatalysator darstellen. Aus menschlicher Sicht wünscht man sich aber manchmal auch einfach nur die Vereinigung und die Lösung dieser scheinbar unnötigen Spannungen. Auch hier gibt es also Polarisierungen zwischen Menschsein und dem Gewahrsein als Geistwesen. Es scheint auch negative und positive Spannungsfelder zu geben. Die Spannung zum Beispiel im Nahostkonflikt, die scheint gruselig und fürchterlich. Die Spannung zwischen Mann und Frau hingegen kann wunderbar knistern, aber auch Entwicklungsleid verursachen. Also so oder so, wo man hinschaut, sind es Perspektiven, nie wahrhafte Einheitsbetrachtung. Und ich nehme jetzt an, dass ein Teil des Aufstiegsprozesses sein kann, gewisse Polaritäten wieder zu entzerren oder zu fusionieren. Also statt sich zu erschießen, sich zu erblicken. Make love, not war. Und statt sich zu positionieren, sich vielleicht zu vereinigen. Und statt sich zu bekämpfen, sich zu verstehen. Und auch männlich und weiblich in sich zu vereinigen. Und dabei scheint mir die Liebe der grundlegende Motor der Homöostase zu sein und das Licht die rückführende Kraft, die durch Erkenntnis Polarisierung im Endeffekt obsoleszeert. Du kannst meine Gedanken gerne mal kommentieren. Ich denke, meine Frage, die sich jetzt eigentlich aus dem Ganzen herauskristallisiert ist, welche Polaritäten oder Entwicklungsspiele fallen in der vierten Dichte weg? Und was würdest du uns raten, wie wir diese Vereinigung am besten bewerkstelligen? Wie erkennen wir uns selbst als eins und hören endlich mit diesen sinnlosen Gestreite auf?
Was du suchst, ist das Verständnis von Einheit, das sich hinbewegen aus dem Trennungsgedanken hinein in das Fühlen der Einheit. Du suchst dich selbst, vergiss das nicht. Auf der Suche nach dir selbst erblickst du das Außen und erkennst dich in ihm wieder. Du erkennst, du bist beides. Beides ist in dir angelegt. Du hast ein Verständnis dafür, dass du nicht nur ein Pol bist, sondern beides in dir liegt. Du suchst nach beiden Polen in Einheit. Du möchtest dich verbinden. So machst du das. Du bist an dem Punkt angelangt, dir selbst die Liebe zu geben, in dir zu vereinigen, was du schon immer warst. In dir ist nicht mehr der Wunsch nach Trennung. Du möchtest dich verbinden, eins werden. Es ist ein Prozess, der normal ist in dieser Zeit, sich die Frage zu stellen, was bin ich? Und dann in das Licht zu treten, dass nichts von diesem Spiel eine Bedeutung hat, außer das sich Finden von sich selbst. Ihr wollt aufsteigen, ihr wollt heraustreten aus dem dritte Dichte-Komplex, der Einheit verbietet und sich das Gewahrsein als Individuum zur Aufgabe stellt. Diese Aufgabe habt ihr vollkommen abgeschlossen. Ihr wisst, wer ihr seid. Einheit zurückführen bedeutet, sich dessen gewahr zu werden, nicht nur dieser individuelle Teil zu sein, sondern das Licht der Schöpfung selbst. Alles in sich zu verbinden, was ihr schon immer wart. Euch wieder zurückzuführen in eure Größe, eure Einheit, euer Blick auf die Dinge durch die Augen des Schöpfers zu sehen und gleichermaßen in eurer Individualität zu sein und sich als Teil und als Ganzes des Einen in freudvoller Liebe zu allem, was ist, zu sehen. So ist es uns ein Anliegen zu sagen, ihr macht das gut, ihr seid schon so weit gekommen, so viel Liebe habt ihr euch gegeben und so viel Licht dringt zurück in euch. Wir möchten sagen, die Eigenschaften, die sich mit dem Eintritt in die vierte Dichte als erkennenswert im Ganzen entpolarisieren, sind Freude und Leid, Wohlstand und Armut, Sorglosigkeit und Existenzangst, Durchdringung der Welt und Weisheit, Zerstörung und Erschaffen, Schuld und Befreiung, Widerstand und Macht, sich erlauben und Abhängigkeitsglaube, Bescheidenheit und Entfaltung. Das sind nur einige, wir denken, die wichtigsten Faktoren, die ihr ausreinigen solltet. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass ihr das alles schon seid. Ihr seid alle diese Eigenschaften im Ausgleich, immer. Nie ist es nicht im Ausgleich, ihr wollt es nur so erfahren. Ihr habt gewählt zu erfahren, wie es ist, in einer dieser Eigenschaften besonders ausgeprägt zu sein, was nicht geht. Es geht nur durch das Wegnehmen der anderen Seite, durch die Liebe, die ihr euch nicht gönnt, zu sein. Erweitert eure Liebe. Erlaubt euch, wieder alles zu sein. Erkennt euch im Licht des Schöpfers als Einheit. Nichts ist getrennt von euch. Niemals wart ihr wer. Ihr seid immer alles. Erlaubt euch zu sehen, ihr seid bereit, Größe wieder zuzulassen. Geht in die Größe, erlaubt euch diese Größe. Seid wieder ihr selbst in allem, was ist. Erlaubt euch, euch zu sehen. Wir lieben euch.
Wow, schön. Was meinst du mit Größe? Dieses Wort verwendet die geistige Welt ja recht oft. Ist es die Größe der vollen Perspektive oder Größe als Synonym für Vollkommenheit der Rückführung aller Ausdrücke und Eigenschaften in sich selbst?
Du bist nah dran. Es ist die Vollkommenheit, mit allem zu sein, was ist. Größe ist die beständige Einheit aller Dinge. Ihr seid groß, ihr seid alles, alles ist in euch, ihr seid schon alles. Nehmt diese Größe an, dass alles, was ist, in euch ist und ihr alles seid. Ihr seid Gott. Wir lieben euch sehr.
Danke dir. Könntest du von den verschiedenen Eigenschaften, die du gerade genannt hast, wie Freude und Leid, auf den Eigenschaften Dipol von Durchdringung der Welt und Weisheit genauer eingehen, den wir auch ausreinigen dürfen?
Wir können. Es ist die Durchdringung der Welt, die Eigenschaften, das Verständnis, die Wissenschaft hinter den Dingen, das Erfragen und Verstehen aller Prozesse eurer dritte Dichte-Illusion durch die wissenschaftliche Herangehensweise in geschickter, intelligenter Weise in sich zu tragen oder die Weisheit anzunehmen, dass es ist, wie es ist und nicht durchdrungen werden muss, sondern nur anerkannt werden darf, in völligem Einverständnis damit, sich dem Leben hinzugeben, wie es sich ausgestaltet. Es ist nicht zu hinterfragen, sondern zu leben, es zu spüren und anzunehmen, wie es ist. Es Es ist die Weisheit in sich zu tragen, die keine Bedeutung braucht, der kein Urteil entspringt, die sich hingibt, sich selbst nicht verstehen zu müssen, um sich leben zu können. Wir lieben dich.
Das klingt für mich so ein bisschen wie ein Ausgleichsspiel des Licht-Liebe-Vortex auf dritte Dichte-Niveau oder zumindest ein Antasten an dieses Thema, das eigentlich ja erst in sechster Dichte seinen Abschluss findet. Wenn ich so drüber nachsinne, scheint eigentlich jede Dichte nach der dritten Dichte mit diesen Aspekten zu tun zu haben. Also vierte Dichte zum Beispiel gleicht ja Liebe und Erkenntnis aus und Erkenntnis ist wiederum ein Teilaspekt von Licht. Und fünfte Dichte gleicht Licht und Weisheit aus und Weisheit ist ja wiederum ein Teilaspekt von Liebe. Hängt das im weitesten Sinne damit zusammen?
Es ist nicht richtig. Wir möchten hier unterscheiden zwischen den Worten Licht und Liebe in ihrer Einheit als umfassendes Werk des Schöpfers in einem und der Auswahl der Ausprägung von Licht und Liebe als Teilaspekt von Einheit innerhalb von Licht oder Liebe mit seinen Wahlmöglichkeiten von Erkenntnis und Weisheit als hierarchisch nicht miteinander verbindbar zu ihren höheren Aspekten in Ganzheit. Es ist nicht das Gleiche, obwohl du dich in der Annäherung mit deinen Gedanken nicht auf den Holzweg bewegst. Es ist richtig, dass diese Teilaspekte dem jeweiligen zugehörigen Ganzen entsprechen, doch du irrst dich, dass hier ein Ausgleichsspiel von Licht und Liebe im Maße von Ganzheit geschieht, sondern immer nur ein Aspekt mit dem Ganzen in Verbindung gebracht werden muss, um sich vollständig an diesen Teilaspekt erinnern zu können. So bist du richtig mit der Annahme, dass alles ein Spiel von Licht und Liebe ist, und doch ist es es nicht, wenn du genauer hinschaust und dich auf die Position der einzelnen Aspekte bewegst, die sich selbst erkennen können, nur wenn sie im Ganzen entgegenstehend sich betrachten könnten.
Puh, okay, ich glaube, ich muss übersetzen. Also, du sagst, ja, alles ist immer ein Spiel von Licht und Liebe. Es ist aber auch ein Spiel von Teilaspekten. Schlussendlich gibt es nur Licht und Liebe mit all seinen Teilaspekten und Ausprägungen. Und ein Teilaspekt von Licht wäre zum Beispiel Erkenntnis. Ein Teilaspekt von Liebe ist Weisheit. So ähnlich wie der Welle-Teilchen-Dualismus ist eines davon scharf und eines ist unscharf. Und diese Teilaspekte soll ich jetzt aber hierarchisch nicht in einen Topf schmeißen mit ihrer übergeordneten Ganzheit von Licht oder Liebe, je nach Aspekt. Okay. Im Ausgleichsspiel, und das ist jetzt aber neu für mich, wird das Erkennen eines Teilaspektes gefördert durch die Gegenüberstellung dieses Teilaspektes mit der jeweiligen Ganzheit des kompletten Gegenaspektes. Okay, ich versuche es mal anders zu erklären. Also der Teilaspekt Weisheit, der ja aus der Liebe geboren wird, erkennt sich besonders gut im Gesamtaspekt des Lichtes wieder. Und der Teilaspekt Erkenntnis, der aus dem Licht geboren wurde, erkennt sich besonders gut im Gesamtaspekt der Liebe wieder. So, und jetzt wird's interessant. Wir haben also auf der höchsten Instanz Licht und Liebe als Gegensätze. Und Licht wiederum hat in der zweiten Instanz zum Beispiel die Erkenntnis und die Erkenntnis in dritter Instanz die Durchdringung der Welt als Teilaspekt. Und die Liebe hat in erster Instanz, ist sie die Liebe, und in zweiter Instanz entsteht daraus die Weisheit. Und jetzt hast du gesagt, das ist ein Ausgleichsspiel zwischen dritter Instanz Durchdringung der Welt und zweiter Instanz dem übergeordneten Gegenaspekt Weisheit, der aus der Liebe geboren ist, gibt. So muss die Durchdringung der Welt ein Teilaspekt von Erkenntnis sein, der sich in seinem hierarchisch übergeordneten Gegenaspekt Weisheit wieder selbst erkennt.
So ist es, André. Es ist jedoch falsch zu glauben, dass es um die Hierarchie geht, die du nicht in einen Topf schmeißen solltest, da alles das Ganze ist. Es geht um die Ausprägung von Licht und Liebe in seinen Teilaspekten, die für sich selbst stehen und in sich geschlossen sind in ihrer Ausprägung, damit sie sich erkennen können im Licht oder der Liebe ihres Gegenaspektes, ohne sich dabei von Einheit ihres ganzen Aspektes beeinflussen zu lassen. Also ist alles das Ganze oder auch nicht und darf nur in ihrer übergeordneten Hierarchie miteinander verglichen werden oder als Teilaspekt zur übergeordneten Hierarchie, wenn es um Erkennen des einen Aspektes im Ganzen geht. So ist es positionsabhängig, was verglichen werden darf und was nicht.
Okay, du, ich bin raus. Ganz habe ich deinen Punkt nicht verstanden, aber ich will jetzt auch nicht noch mehr Kümmelkörner spalten. Ich bin mir nicht sicher, ob es zielführend wäre, dies jetzt weiter zu vertiefen und ich glaube, wir langweilen unsere Zuschauer auch ein bisschen damit, mehr als dass wir sie begeistern. Wenn ich mir aber nun alle diese Ausgleichsspiele von zum Beispiel Freude und Leid, Wohlstand und Armut oder Sorglosigkeit und Existenzangst und so weiter anschaue, würde ich behaupten, wir sind noch tausende Jahre der Menschheitsentwicklung weit weg von dem Punkt des Aufstiegs, an dem das alles im Kollektiv ausgeglichen sein soll. Wie passt das zusammen mit der Vorstellung, der Aufstieg sei jetzt und in diesem Leben?
Erlaube dir zu glauben, dass es geht. Ihr seid nicht so weit davon entfernt, wie es scheint. So viel kümmerst du dich um die Außenwelt. Fühle in dich hinein. Wie ist es in dir? Wie weit bist du noch davon entfernt? Ist es so, dass es wirklich noch lange dauert? Wir lieben dich.
Touché. Gut, aber kollektiv? Also der eine oder andere einzelne Mensch, der in die Erleuchtung, in die vierte Dichte hineinpassiert, mag es in diesem Leben vielleicht schaffen, doch die gesamte Welt, also Happy Life für alle hier? Sind wir wirklich innerlich auf kollektiver Ebene schon so nah an einem Kipppunkt, um Gaia den Aufstieg zu gewähren innerhalb einer Lebensspanne?
Es ist so. Euer Licht brennt voller Wunsch, auf Erlösung in die Einheit zu gehen. Eure Liebe ist so weit, sich selbst erkennen zu wollen. Ihr seid im großen Maße in euch geklärt, auch wenn ihr es im Außen noch nicht fühlt. Vieles habt ihr verstanden und Einsichten sind tief eingesickert. Ihr habt euch verändert. Ihr seid nicht mehr dieselben wie vor ein paar Jahren. So schnell geht eure Entwicklung. Wir würden es begrüßen, wenn ihr euch darauf einstellt, dass alles zum rechten Zeitpunkt geschieht, weil ihr dann bereit seid, wenn ihr es seid. Alles ist gut.
Danke. Mag ich mir kaum vorstellen können, aber ich möchte nochmal zurückgekommen auf unser Anfangsthema zu Beginn des Gespräches. Wir haben viele Aspekte, denen wir uns zugehörig fühlen können. Wir können uns in die Weisheit stürzen und der eher östlichen Philosophie nachgehen, dass alles so ist, wie es ist. Oder wir können uns in die Durchdringung stürzen, der eher westlichen Philosophie und mit einem Ra-Kollektiv zusammen versuchen, jedes Detail der Schöpfung auseinanderzunehmen und in Scheibchen zu schneiden. Wir können links oder rechts wählen oder sonst was. Ich möchte hierbei folgenden Gedankengang eröffnen. Alles ist wahr. Glaubst du, die Impfung killt dich? Killt dich die Impfung. Glaubst du, der Virus killt dich? Killt dich der Virus. Jeder wird in seiner persönlichen Perspektive immer Bestätigung finden. Dabei gibt es die Ebenen von kognitiver Filterung der zum Weltbild passenden Informationen und Fakten. Es gibt aber auch die Ebene der Resonanz, die anzieht, was man als Wahrheit wählt. Es heißt auch, nach deinem Glauben geschieht dir. Und Glaube könne Berge versetzen und sei unanlässlich für die Manifestation. Aber wie war es das wirklich? Also könnte man tatsächlich seinem Gegenüber, welcher einen anderen Standpunkt vertritt, sagen, du liegst nicht falsch, du hast nur eine andere Wahrheit oder eine andere Wirklichkeit gewählt, die einfach nicht meiner entspricht. Und beide liegen eigentlich richtig innerhalb ihrer Schöpfungsillusion. Darauf deutet ja auch irgendwie der Mandela-Effekt hin. Oder gibt es schon so etwas, das man sagen könnte, manch ein Standpunkt ist einfach komplett daneben. Auch wenn mir nach meinem Glauben geschieht, kann ich mich in meinem Glauben ja auch irren. Auch schon mal passiert. Manch einer fliegt in einer Rakete in den Orbit, um dann feststellen zu müssen, dass die Erde doch rund ist. Da hat dann sein Glauben allein die Erde nicht einfach flach gemacht. Oder nehmen wir die Galaktische Föderation. Manche sagen, sie seien Heilsbringer, andere sagen Rattenfänger. Kann es sein, dass beides stimmt? dass die, die an freundschaftliche Beziehungen mit ihr glauben, genauso recht haben wie diejenigen, die ihr alles Licht absprechen. Ist Glauben schon Schöpfung? Und wie weit dürfen unsere persönlichen Schöpfungen von der kollektiven, gemeinschaftlichen Schöpfung abweichen? Würden wir jetzt alle glauben, der Himmel sei grün, würde er es werden? Und wenn 49%, sagen wir mal, den Himmel als grün glauben und 51% glauben an den gelben Himmel, wird dann der Himmel gelb und die Grünen haben einfach scheinbar sich geirrt? Oder trennen sich die Schöpfungsillusionen dann in zwei Welten auf und jeder wählt die Welt mit seiner Farbe? Wäre es überhaupt in unserer Macht, mit unserem Glauben so etwas zu beeinflussen? Oder obliegt dieser Schöpfungswille einer übergeordneten Instanz? Ja, ich weiß, das sind jetzt viele Fragen, aber es gibt so viele widersprechende spirituelle und andere Wahrheitsmodelle, wo mir einfach der Weitblick fehlt, diese Puzzlestücke wirklich ineinander zu bringen. Kannst du hier ein wenig Richtung geben?
Wir können, lieber André, in dir ist noch Unverständnis für die Aspekte von Schöpfung. Ihr könnt verstehen, ihr seid der Schöpfer. Auf dieser Ebene habt ihr freien Willen. Ihr wählt eure Realität und geht hinunter, hinein in diese Realität, auf der ihr lebt, was ihr gewählt habt. Ihr könnt hier nicht zaubern, ihr habt schon gewählt, eure Wahl ist getroffen und ihr erlebt. In diesem Glauben könnt ihr euch anders entscheiden, euch dagegen stellen, gegen eure Schöpfung und sie verneinen. Doch es bleibt eure Schöpfung, sie wird sich nicht verändern, sie ist schon da. Ihr habt sie gewählt. Ihr könnt hier austauschen und verändern im Sinne eurer freien Wahl innerhalb eurer Schöpfung. Hier könnt ihr im Rahmen dieser freien Wahl eure Schöpfung ausprägen, aber nicht verändern, was im Vorhinein schon festgelegt ist. Ihr wählt eure Wahrheit, die ihr wählt, zu erleben vorher, im Dienst zum Schöpfer sich selbst zu erkennen. In weiterer Instanz könnt ihr nun frei über die Wahl eurer Glaubenssätze wählen, ob es diese nun wahr macht oder nicht. Es ist egal, ihr dürft wählen, euch zu irren. Ihr wisst es, ihr wisst, was ihr geschaffen habt, doch ihr entscheidet euch dafür, es nicht zu erkennen und umzudrehen, um den freien Willen zu nutzen, sich selbst nicht zu sehen und so tiefer eindringen zu können in die Schöpfung, damit ihr euch verstecken könnt vor euch selbst. Erlaubt euch zu verstehen, ihr seid der Schöpfer, aber ihr habt schon gewählt. Ihr habt vieles schon wahrgemacht, indem ihr seid, und so seid ihr in dieser Position nicht in der Lage, anders zu wählen, was ihr schon längst gewählt habt. Was ihr wählt, ist euer Fortschritt durch die Welt hindurch, in euer Sein hinein, euch wiederzuerkennen als Ganzes, das ihr seid. So könnt ihr die Schöpfung erneut erblicken in einer anderen Position von Erschaffenheit, welche für euch davor nicht sichtbar war. Doch bleibt es die Schöpfung als all das, was es ist. Ihr schöpft nicht neu, ihr erkennt die Schöpfung in neuer Perspektive. Es ist wie das Wählen von Intensität von Schöpfung. Die Schöpfung ist da. Ihr entscheidet, welche Freude ihr beim Erkennen eurer Schöpfung haben wollt. Wollt ihr sie sehen als Ganzes? Wollt ihr sie sehen in Teilaspekten? Es ist schon da.
Also, unser Glauben, der Himmel sei grün, macht ihn nicht grüner, da wir auf anderer Instanz diese Farbe schon gewählt haben. Auf dieser Ebene dürfen wir Irrtum erfahren. Unser Glauben, ob die Welt grausig oder wunderschön ist, ist hingegen nur eine Wahl von Filter von dem, was schon da ist. Auf dieser Ebene dürfen wir Bestätigung erfahren. Gehst du damit mit?
In Bedingtheit ja. Verstehe, dass du der Schöpfer bist und der Himmel nicht grün ist, weil du dich dafür entscheidest, sondern die Auswahl getroffen hast, auch hier eine Position in Raum von Unendlichkeit einzunehmen, an dem die Schöpfung sich zeigt, in der Farbe, wie du gewählt hast. Wir lieben dich sehr.
Also irgendwo in der Schöpfung gibt es eine Erde, die ist flach und hat einen grünen Himmel. Der Logos dieser Welt, der wir auch selbst sind, hat diese Erde für diese Erfahrung, in der wir jetzt leben, allerdings nicht gewählt. Alles ist da, aber nicht alles erreichbar für uns. So in etwa?
Auf den Punkt gebracht.
Gut, vielleicht ist diese Erde ja auch flach, wer weiß. Aber ich möchte nochmal zurück zu der Frage, wie weit dürfen unsere persönlichen Schöpfungen von der kollektiven, gemeinschaftlichen Schöpfung abweichen? Also Stichwort Mandela-Effekt. Es gibt den Schöpfungsraum des Logos, der zum Beispiel die Galaxie erschaffen hat. Der hat auch unsere wunderschöne Gaia blau gemacht. Und es gibt den Schöpfungsraum des Gaia-Sublogos. Sie hat vielleicht gewählt, welche Flora und Fauna hier existiert und dass das Gras grün ist und nicht gelb. Es gibt den Schöpfungsraum als Menschheitskollektiv, vielleicht noch als Landeskollektiv, als Gruppenkollektiv und den individuellen Schöpfungsraum und so weiter. Okay, jetzt hast du auch schon im Gespräch Nummer 11 bestätigt, es gibt den Mandela-Effekt. Wir können uns also als individuelle Entitäten, also ich und mein Kumpel kann mich da hinsetzen und wir können uns darüber austauschen und feststellen, dass in unserer Erinnerung ein anderer Schöpfungsraum gewählt wurde, als er jetzt vorherrscht. Also zum Beispiel kann man sich erinnern, dass es im Star Wars heißt, Luke, ich bin dein Vater. In Wahrheit heißt es aber, nein, ich bin dein Vater. Oder dass der Monopoly-Mann so ein Monokel trägt auf der Verpackung. In Wahrheit hat er das gar nicht. Oder dass Pikachu zum Beispiel eine schwarze Schwanzspitze hat, aber tatsächlich ist er komplett gelb. Da gibt es ganz, ganz viele von diesen Beispielen. Oder eben Nelson Mandela selber, nachdem dieser Effekt genannt wird, wo sich viele Menschen erinnern, dass er in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben sei und doch starb er wohl 2013 und wurde 1990 aus dem Gefängnis entlassen. Wie erklärt sich das und wo sind auf den jeweiligen kollektivistischen Stufen oder Logos- und Sublogos-Stufen die Abgrenzungen der Schöpfungsräume?
Es soll die letzte Frage für heute sein. Eure Wahl ist getroffen, auf der Ebene des Sublogos, der Gaia heißt, euch hier niederzulassen als Menschheit. Ihr habt als Menschheit eine Sublogoi-Form zu Gaia angenommen. Ihr seid Sublogos von Gaia. Ihr könnt eure Weltgeschichte lenken, nicht Gaia. Ihr seid hier, um euch als Menschheit zu finden und könnt eure menschlichen Erinnerungen anpassen in der Vielfalt der Unendlichkeit an Möglichkeiten, die hier vorherrschen. So habt ihr eine andere weltgeschichtliche Zeitlinie gewählt, in der ihr euch erinnern könnt, dass ihr das getan habt und so den Mandela-Effekt als Vermutung eurer Kraft zur Unterstützung eures Erwachensprozesses in mannigfaltiger Vielfalt von Humor, den ihr in euch tragt, in eure Erfahrung integriert. So erkennt ihr euch als Wesen, die eine Macht in sich tragen. Ihr habt nicht die Macht, Gaia zu verändern. Ihr verändert euch, wie ihr es wollt, auf der Ebene, auf der ihr zugegen seid. Und dürft erkennen, dass ihr auch Gaia seid und so einen kollektiven, sozialen Erinnerungskomplex erschaffen, der euch die Macht gibt, Gaia mitzugestalten, auf der Ebene des Sublogos, der zum Logos wird. Das ist Aufstieg, ihr Lieben. Wir lieben euch. Wir sind Ra. Wir sind in wunderbarer Verzückung zu euch und eurem Weg, indem ihr euch erkennt und immer mehr wisst, welchen Weg ihr mit großem Stolz, so wunderbar und voller Reichtum zur Erkenntnis des Schöpfers gegangen seid und euer Licht auf eine tatsächliche Symphonie von Ursprung zu euch selbst ausgerichtet habt. Ihr seid so schön. Spürt das Licht in euch. Im Dienste des Schöpfers verabschieden wir uns.